Liebe Gemeinde, wir wollen fortfahren mit einer Themenreihe, die ich vor 2 Wochen begonnen habe, über das Gebet. Heute wollen wir die 2. Predigt zu diesem Thema hören und der Vers, der uns hier begleitet, der findet sich in 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt gerne auf zu 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17. Hier lesen wir in Gottes Wort, betet unablässig. Und ich lese noch Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem gewissen Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Amen. Wir lernten bereits in der ersten Predigt, dass Gebet wie ein Muskel ist, das durch beständiges Training wachsen wird. Und so müssen auch wir als Christen lernen zu beten, dass wir Beter werden, dass wir lernen, recht, richtig, biblisch, nach dem Willen Gottes und dem Glauben zu beten. Und wir haben gelernt, dass das Gebet für einen Christen genauso notwendig ist wie die Luft zum Atmen. Ein Christ ohne Gebet ist ein toter Christ. Aus diesem Grund wollen und müssen wir uns ausführlich mit diesem wichtigen Thema des Gebets beschäftigen. In unserer letzten Predigt sind wir daher auf 2 Aspekte des Gebets eingegangen. Wir haben das Gebet zum einen erläutert und zum anderen bin ich auf die Haltungen im Gebet eingegangen. Wir haben also das Gebet erläutert, indem ich auf 3 Aspekte eingegangen bin. Wir haben gelernt, erstens, das Gebet mit einem Verlangen der Seele nach der Gegenwart Gottes beginnt. Als zweites haben wir gelernt, dass Gebet Gemeinschaft mit Gott ist, mit dem dreieinigen Gott. Und drittens haben wir gelernt, dass Gebet ein Zeichen unserer Abhängigkeit zu Gott ist. So haben wir das Gebet erläutert und dann sind wir als zweites auf die Haltung im Gebet eingegangen, wo wir uns insgesamt 6 Haltungen angeschaut haben, wie wir beten sollen. In unseren Gebeten sollten wir eine ehrfürchtige und zugleich freimütige Haltung einnehmen. Wir sollten im Namen Jesu und im Heiligen Geist beten. Zudem sollten wir im Glauben und nach dem Willen Gottes beten. Das ist grob die Zusammenfassung. Und zusammenfassend könnten wir das Gebet nach dieser Predigt folgendermaßen definieren. Gebet ist ein aufrichtiges Verlangen der Seele nach der Gemeinschaft mit Gott, wodurch wir unsere Abhängigkeit zu ihm zum Ausdruck bringen, indem wir ehrfürchtig alle unsere Anliegen vor Gott ausbreiten. Und zwar durch Jesus Christus und in der Hilfe des Heiligen Geistes, in dem Glauben daran, dass er uns erhört, wenn wir in seinem Willen beten. Das ist eine Definition, die ich anhand dieser Predigt erstellt habe. Und nachdem wir dadurch eine gewisse Grundlage über das Gebet gelegt haben, war es mein Ziel heute, auf 2 weitere wichtige Aspekte des Gebets einzugehen. Dabei wollte ich zum einen auf die Hilfe im Gebet eingehen und zum anderen auf die Gründe, wieso wir beten sollen. Nun, als ich mich mit diesem Thema beschäftigte und dieses Thema studierte, da lag es mir schwer auf dem Herzen, intensiver über die einzelnen Gründe zu sprechen, wieso wir beten sollen. Deswegen werde ich auf die Hilfen nur kurz eingehen, vor allem auch deshalb, weil ich in der letzten Predigt schon auf diese Hilfen eingegangen bin. Und hierbei handelt es sich im Speziellen um 2 Hilfen, die wir im Gebet haben und brauchen, nämlich Jesus als unseren Mittler und den Heiligen Geist als unseren Helfer. Auf diese 2 Hilfen möchte ich jetzt ganz kurz eingehen und dann wollen wir uns im 2. Punkt intensiver auf die einzelnen Gründe beschäftigen, wieso wir beten sollen. Also lasst uns zum einen auf die Hilfe im Gebet eingehen. Wir haben bereits in der letzten Predigt gesehen, dass der Christ, ein gläubiger, wiedergeborener Christ, nur auf der Grundlage des Opfers von Jesus Christus in die Gegenwart eines heiligen Gottes kommen kann. Zudem haben wir auch gelernt, dass der Beter zwar durch Jesus Christus in die Gegenwart Gottes kommen kann, aber er die Hilfe des Heiligen Geistes benötigt, um überhaupt im Glauben und nach dem Willen Gottes beten zu können. Dies sind die beiden Hilfen, die wir brauchen, um überhaupt beten zu können. Wir können sogar sagen, wenn eins dieser beiden Hilfen nicht da wäre, könnten wir nicht beten. Wenn Christus durch sein Opfer den Weg ins Heiligtum nicht geöffnet hätte durch sein Blut, wären wir nicht imstande, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil wir immer noch Sünder wären und Gott heilig und Sünder nicht in seiner Gegenwart dulden kann. Und hätte Jesus uns nicht, nachdem er durch sein Opfer den Weg zum Vater geöffnet hat, seinen Geist gesandt, könnten wir ebenso wenig beten, weil wir die Hilfe des Geistes benötigen, um zu beten. Daher sind diese beiden Hilfen absolut notwendig, um wirklich beten zu können. Daher möchte ich mich ganz kurz auf diese beiden Hilfen beschränken und darauf kurz eingehen. Zum einen Jesus als unser Mittler. Liebe Freunde, wir alle sind Sünder. Und Gott ist heilig. Und die Schrift sagt, Gott ist zu rein von Augen, um das Böse überhaupt anzuschauen. Keiner von uns vermag in der Gegenwart Gottes auch nur eine Millisekunde zu bestehen. Jesaja sah die Herrlichkeit Gottes und er sagte, wehe mir, ich muss sterben. Petrus sah die Herrlichkeit Gottes in dem Sohn Gottes und er sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. In der Gegenwart Gottes können wir nicht bestehen. Es braucht einen Mittler, der uns vermittelt, der uns versöhnt als Sünder mit einem heiligen Gott. Und das tat Jesus Christus. Und es heißt nämlich in Hebräer 7, Vers 25 über Jesus, daher vermag er diejenigen auch völlig zu retten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt und sich für sie verwendet. Durch ihn können wir uns Gott nahen. Wieso? Indem er alle Zeit lebt. Bedeutet, indem er den Tod besiegt hat, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist, sich zu Rechten Gottes gesetzt hat und nun alle Zeit lebt und sich für sie verwendet. Und dieses Wort verwendet bedeutet wörtlich jemanden angehen, oder jemanden stoßen, also penetrant auf jemanden zugehen. Und das ist, was Jesus tut im Himmel für dich und mich. Er geht Gott an, er stößt ihn an, er verwendet sich für dich und mich stellvertretend. Genauso wie er stellvertretend am Kreuz für deine und meine Sünden gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben, ist er nun stellvertretend im Himmel und verwendet sich für dich und mich. Sein Werk, das Evangelium endet nicht mit dem Kreuz oder mit dem leeren Grab. Das Evangelium ist, er lebt im Himmel und tritt für dich und mich ein. Er ist nun im Himmel, um sich für uns zu verwenden. Das ist seine gegenwärtige Tätigkeit. Und eben weil Gott, der Vater, seinen Sohn liebt, mehr als alles andere, nimmt er die Gebete seines Sohnes gerne an und erhört die Gebete seines Sohnes. Und ich habe versucht, diesen Gedanken in einem Beispiel zu verdeutlichen. Und ich weiß, dass dieses Beispiel hinkt, aber ich denke trotzdem, dass es uns etwas hilft, dieses Bild besser zu verstehen. Nehmen wir an, es kommt ein Straßenjunge von der Straße, ein obdachloser Straßenjunge, zu mir nach Hause. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woher er kommt. Ich kenne seinen Namen nicht. Ich kenne seine Eltern nicht. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Und er klingelt bei mir an der Tür. Und er fragt mich um Geld oder um Brot. Nehmen wir an, ich bin etwas unfreundlich, ich kenne ihn nicht, ich kenne seine Eltern nicht, ich weiß nicht, vielleicht hat er genug Geld, vielleicht hat er genug Brot, vielleicht ist er einfach nur ein Schnodder. Und ich weise ihn ab. Und jetzt stellen wir uns eine weitere Situation vor. Mein Sohn lernt diesen Jungen auf einmal kennen und sie werden Freunde. Und eines Tages kommt mein Sohn, den ich liebe, den ich kenne, zu mir und sagt, Papa, kannst du mir bitte Geld geben? Kannst du mir bitte Brot geben für meinen Freund? Er hat Hunger, er hat keine Eltern, er lebt auf der Straße. Meinem Sohn, der mir diese Bitte stellt, verwehre ich diese Bitte nicht, weil es mein Sohn ist. Aber mein Sohn kommt stellvertretend für diesen Jungen zu mir und ich gebe meinem Sohn dieses Essen. Und genauso verhält es sich mit uns und Gott. Wir kommen in die Gegenwart Gottes, aber Gott gibt uns, worum wir ihn bitten, wieso? Weil wir durch Jesus zu ihm kommen und weil wir unsere Bitten zu Christus bringen und Christus bringt diese Bitten zu seinem Vater und sein Vater sagt, mein Sohn, gerne. Und dann gibt Christus uns, worum wir gebeten haben. Das ist, was Jesus tut. Er ist unser Mittler. Er verwendet sich für uns im Gebet. Ohne ihn könnten wir nicht beten. Also das ist die erste Hilfe. Die zweite Hilfe, die wir brauchen im Gebet, ist die Hilfe des Heiligen Geistes. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 26 über die Hilfe des Heiligen Geistes im Gebet folgendes. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet, und das ist dasselbe Wort wie auch Jesus sich verwendet. Er verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also hier wird zum einen gesagt, dass wir nicht mal wissen, wie wir beten sollen und auch nicht, was wir beten sollen. Wir sind eigentlich vollkommen hilflos. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht was. Wie sollen wir beten überhaupt? Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Freundlichkeit sandte uns seinen Geist, der uns die Wiedergeburt geschenkt hat, der nun in uns wohnt und der nun uns hilft, wenn wir ins Gebet gehen, sowohl zum einen, wie wir beten sollen, als auch, was wir beten sollen. Und das Wunderbare ist, dass der Geist Gottes uns sogar dann hilft zu beten, wenn wir nicht mal die richtigen Worte finden zu beten. Denn es heißt hier, dass er sich für uns mit unaussprechlichen Seufzern verwendet. Also selbst unsere unausgesprochenen Gebete, die nimmt der Geist, wenn wir seufzen, wenn wir hier als Gebetsgemeinschaft zusammenkommen und zu beten und einer betet und die anderen seufzen in gewisser Weise und geben durch ihre Seufzer ihr Amen zu diesen Gebeten. Diese nimmt der Geist und er bringt sie zu dem Vater. Er verwendet sich für uns. Er bestürmt den Thron Gottes für uns und betet für uns. Ja, ich würde sogar sagen, der Heilige Geist betet weitaus besser für uns, als wir selbst für uns beten könnten. Wunderbar, wunderbar. Unser großer Gott, er hat uns nicht nur seinen Sohn gegeben, sondern nachdem Christus aufgefahren ist, sandte Christus seinen Geist. Und so ist nun Christus im Himmel und er verwendet sich im Himmel für uns und der Geist auf der Erde in uns und der Geist verwendet sich auf der Erde für uns vor Gott dem Vater. Und so hat Gott den Weg geöffnet, sodass wir wahrlich beten können, wie es ihm selbst gefällt. Geschwister, diese beiden Hilfen sind unerlässlich. Wir dürfen diese Dinge nicht vergessen, wenn wir beten. Und eben, weil wir im Gebet so abhängig vom Heiligen Geist sind, lehrt Jesus uns, dass wir den Vater darum bitten sollen, dass er uns den Geist gibt, damit wir beten können. Als Jesus seine Jünger nämlich darüber belehrte, wie sie beten sollen, verglich er ihr Beten zu Gott mit der Bitte eines Kindes zu seinem Vater. Und dann zeigt Jesus auf, dass ein Vater seinem Kind niemals etwas Schlechtes geben wird. Und dann sagte er, wenn nun ihr, die ihr böse seid, eure Kinder gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Lukas 11, Vers 13. Und hier geht es, so verstehe ich es, um Gläubige. Hier geht es nicht um die Wiedergeburt, sondern hier geht es darum, dass wir als Gläubige zu Gott, dem Vater, kommen und sagen, Vater, gib mir deinen Geist, dass er mich leitet in den Gebeten. Füll mich mehr mit deinem Geist, sodass ich in deinem Willen und im Glauben und im Namen Jesu beten kann. Füll mich mehr mit deinem Geist. Und so sehen wir, dass wir diese beiden Dinge nötig haben, um überhaupt recht zu beten. Und das war eine kurze Wiederholung zum einen von der letzten Predigt, aber auch eine Vertiefung. Und ich möchte dich und mich ermutigen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn wir beten, dass wir im Namen Jesu, in dem Bewusstsein seiner Gerechtigkeit und seines Opfers und seiner Stellvertretung bei dem Vater in die Gegenwart Gottes kommen, in dem Bewusstsein und in dem Flehen, dass er uns den Geist gibt, damit wir recht beten. Gewöhnt euch diese Dinge an, wenn ihr betet. Nun, lasst uns nun als zweites auf die Gründe eingehen, wieso wir beten sollen. Zweitens, die Gründe zu beten. Geschwister, obwohl wir alle wissen, dass wir beten sollen, das Gebet wichtig ist, stellt sich für uns doch manchmal die Frage, wieso eigentlich? Wieso sollen wir beten? Aus welchen Gründen sollen wir beten? Wofür sollen wir eigentlich beten? Nun, die Schrift nennt uns wirklich unzählige Gründe, wieso wir beten sollen, aber ich beschränke mich hier heute Morgen auf 8 Gründe. 8 Gründe, wieso du und ich beten sollen. Der erste Grund, wir sollen beten, weil Gott es geboten hat. Wir sollen beten, weil Gott es geboten hat. Ein Soldat führt die Befehle seines Vorgesetzten aus, ohne diese zu hinterfragen. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sollten wir die Befehle unseres Gottes ausführen, ohne sie großartig zu hinterfragen. Und tatsächlich befiehlt Gott uns in seinem Wort häufig, dass wir beten sollen. Jesus sagt, wacht aber zu aller Zeit betend. Lukas 21, 36. Paulus sagt, wie wir gelesen haben, betet unablässig. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 Und auch den Kolossern schreibt Paulus, verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagen, Kolosser 4, Vers 2. Also das sind alles Imperative. Imperative sind Befehle. Es ist ein Befehl zu beten. Wollen wir gehorsame Kinder unseres Gottes und himmlischen Vaters sein, dann wollen wir auch diesen Befehl gehorsam sein und ausführen und beten. Einfach nur, weil er es gesagt hat. Und hier könnten wir die Predigt beenden. Es gibt keine Diskussion. Es ist ein Befehl zu beten. Wenn ein Soldat dem Befehl seines Vorgesetzten widerspricht und nicht ausführt, dann wird es Konsequenzen geben. Wenn wir dem Befehl unseres Gottes in dieser Hinsicht nicht gehorchen, dann wird es Konsequenzen mit dir und mir haben. Wir werden in Sünde fallen und so weiter. Aber ebenso spüren und erfahren wir auch den Segen Gottes, wenn wir diesem Befehl gehorsam sind. Denn es gilt immer noch, auch wenn wir unter der Gnade leben, Gehorsam bringt Segen. Und wenn wir gehorsam sind und uns Gebetszeiten einrichten, wenn wir beten, dann werden wir den Segen Gottes erleben. Wir werden erleben, wie er uns beisteht. Wir werden erleben, wie er uns hilft. Wir werden erleben, wie er uns Freude schenkt. Wir werden erleben, wie er uns Gebetserhörungen schenkt. Das heißt in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ein Belohner. Gott belohnt dich und mich, wenn wir an ihn glauben und wenn wir im Glauben zu ihm kommen, dann wird er uns über die Maßen belohnen und beschenken. Geschwister, wollen wir diesen Segen nicht ernten? Diese Belohnung nicht empfangen? Und zudem ist der Gehorsam gegenüber diesem Gebot ein Zeichen unserer Liebe zu Jesus, der gesagt hat, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Johannes 14, Vers 15. Wenn wir Jesus lieben, dann beten wir, weil es ein Gebot ist von ihm. Als Christ solltest du also regelmäßig Gebetszeiten haben, regelmäßig beten, weil Gott es geboten hat. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, wieso du beten sollst. Wir sollen beten, weil Gott von uns erbeten werden will. Weil Gott von uns erbeten werden will. Jesus fordert uns auf, bittet und es wird euch gegeben werden, denn jeder Bittende empfängt. Matthäus 7, Vers 7 bis 8. Bittet und es wird euch gegeben werden. Hier werden wir aufgefordert, Dinge von Gott zu erbeten mit der Verheißung, dass wenn wir dies tun, er uns auch geben wird. Nun, ich bin imstande, meinen Kindern so einiges zu geben, alles, was in meiner Macht steht, kann ich ihnen geben. Aber ich erwarte von ihnen in der Regel, dass sie mich in einer ehrwürdigen, freundlichen und respektvollen Weise um diese Dinge bitten, die sie wollen. Dann kann ich es mir immer noch überlegen, aber dann gebe ich sie ihnen viel eher, als wenn sie einfach kommen und sich die Dinge nehmen oder mich respektlos um diese Dinge fragen. Und so ist es mit Gott. Wir sind seine Kinder. Und wenn wir in einer respektvollen, ehrwürdigen und demütigen Weise zu unserem Vater kommen und ihn um Dinge bitten, die nach seinem Willen sind, wird er sie uns geben. Aber er will von uns erbeten werden. Dass Gott von uns erbeten werden will, zeigt Jesus in dem Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter wunderbar auf. Es heißt in Lukas 18, Vers 1, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Alle Zeit beten. Und dann erklärte er ihnen, wie da eine Witwe ist, die einen Rechtsstreit hat. Und dann ist ein ungerechter Richter, der fürchtet Gott nicht mal. Und diese Witwe bestürmt diesen Richter die ganze Zeit. Und der hatte keine Lust, ihr etwas zu geben, weil er Gott nicht fürchtet, weil es ihm völlig egal war. Aber weil sie ihn so penetrant genervt hat, hat er sich irgendwann gesagt, okay, weißt du was? Hier, ich schaff dir recht. Und dann sagt Jesus, der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langsam? Lukas 18, die Verse 6 bis 7. Gott ist nicht wie dieser ungerechte Richter. Gott ist heilig und Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott, wie wir heute Morgen gelesen haben. Und wenn er uns erwählt hat und uns gewaschen hat in dem Blut seines Sohnes und wir Tag und Nacht zu ihm schreien, er wird uns geben, worum wir bitten. Und er ist nicht langsam in Bezug auf uns, sondern er wird unser Recht schnell ausführen. Aber Gott will von uns erbeten werden. Gott, Jesus, macht dieses Beispiel und zeigt uns auf, wir sollen genauso penetrant wie diese Witwe sein. Tag und Nacht zu Gott kommen und ihn erbeten. Dinge von ihm erbeten. Und Gott wird geben. Sehen wir das nicht durchweg in der Bibel? Mose betete zu Gott, dass er das Volk Israel nicht vernichte, und Gott hat ihn erhört. Josua betete zu Gott, dass die Sonne stillstehen soll, und sowas ist noch nie geschehen, davor und danach, und Gott hat ihn erhört. Hanna betete zu Gott um einen Sohn, und Gott hat sie erhört. Elia betete zu Gott, dass es nicht regnen solle, und Gott hat ihn erhört. Jesus betete bezüglich den 12 Aposteln, Gott hat ihn erhört. Jesus betete in Gethsemane, Gott hat ihn erhört. Und jeder von uns mit Sicherheit kann Geschichten davon erzählen, wie wir gebetet haben und Gott hat uns erhört. Er will erbeten werden. Das ist der Grund, wieso wir beten sollen. Weil Gott von uns erbeten werden will. Kann es sein, dass wir manche Dinge nicht haben, weil wir nicht beten? Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4, Vers 2. Kann es sein, dass wir immer noch mit einer bestimmten Sünde zu kämpfen haben, weil wir nicht darum beten? Kann es sein, dass wir in unserem christlichen Leben, in der Heiligung immer noch dort sind, wo wir vor 5 Jahren waren, weil wir nicht beten? Kann es sein, dass es gewisse Dinge in unserem Leben nicht gibt, weil wir nicht beten, lieber Bruder, liebe Schwester? Gott will erbeten werden. Probier es doch aus und fang an, heute für diese Dinge zu beten. Und er wird dir geben, wenn es in seinem Willen ist. Ein dritter Grund: Wir sollen beten, weil Gott anbetungswürdig ist. Weil Gott anbetungswürdig ist. An dieser Stelle stelle ich die Frage, was ist der Zweck unserer Erschaffung? Der Zweck unserer Erschaffung ist es, damit wir ihn anbeten, ihn verherrlichen. Die Schrift sagt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Römer 11, Vers 36. Mit allen Dingen sind auch du und ich gemeint. Wir sind geschaffen worden von ihm und durch ihn und für ihn. Das heißt, unser ganzes Leben sollte ihn ehren und wir sollten ihn auch Dankopfer darbringen in unseren Gebeten. In dem Westminster Katechismus heißt es in Frage 1, was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Und die Antwort darauf lautet, die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Wir sollen beten, um Gott anzubeten und ihn zu genießen. Gebet ist nicht einfach nur eine Qual, es ist Genuss, in der Gegenwart Gottes zu sein. Er ist unser Schöpfer, wir sind es ihm schuldig. Wir sind es ihm schuldig zu beten. Das heißt in Offenbarung 4, Vers 11, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Deswegen ist Gott anbetungswürdig, aber er ist nicht nur deshalb anbetungswürdig, weil er ist, wie er ist, weil er Gott ist, weil er der Schöpfer und weil er der Erhalter aller Dinge ist, weil er heilig ist und all die Eigenschaften, die ihn ausmachen. Wir sollen Gott auch deswegen anbeten, weil er unser Erlöser ist. Als Gott das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreite, was ein Symbol für unsere sündhafte Sklaverei ist, da gab er ihnen in dem ersten Gebot folgendes Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann heißt es weiter, du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was im Wasser unter der Erde ist. Weil Gott uns also erlöst hat, weil er uns reingewaschen hat, weil er seinen Sohn geopfert hat, weil er das Wertvollste gab, was er besaß. Und wir nun sein sind und sein Bleiben in alle Ewigkeit, sind wir es ihm schuldig, vor ihm niederzufallen. Und zu sagen, oh mein Jesus, du bist es wert, dass man dich im Staube ehrt, dass man dich beständig lobt und ehrt. Wenn wir nicht beten und Gott nicht anbeten in unseren Gebeten, dann rauben wir ihm die Ehre, die ihm zusteht. Und deswegen sollen wir beten, lieber Bruder, liebe Schwester, in unseren Gebeten ihm Lob und Dank darbringen. Und nicht denken, ja, er weiß doch schon alles. Nein, er will von dir hören, dass du dich an ihm erfreust. Und er will von dir verherrlicht werden, weil er Gott ist und er ein eifernder Gott ist. Du bist es ihm schuldig. Du wiedergeboren bist, bist es ihm schuldig. Und wenn du nicht wiedergeboren bist, bist du es ihm trotzdem schuldig, weil er dein Schöpfer ist. Dann solltest du Buße tun und im Glauben zu Christus kommen und ihn dafür preisen für alles, was sie getan hat. Ein vierter Grund, wieso wir beten sollen. Wir sollen beten, weil Jesus gebetet hat. Wolfgang Bühne stellt in seinem Buch Das Gebetsleben Jesu folgende Frage. Welches Heilmittel gibt es gegen diese erschreckende Gebetsmüdigkeit oder Gleichgültigkeit? Bist du gebetsmüde? Bist du gleichgültig gegenüber dem Gebet? Welches Heilmittel gibt es dafür? Er sagt, die zuverlässigste und nachhaltigste Ermutigung und Anleitung zum Gebet liefert uns das Vorbild Jesu. Wenn wir das Leben unseres Herrn Jesus Christus betrachten und studieren, dann sticht eins ganz besonders von seinem irdischen Leben heraus, nämlich, dass er ein Mann des Gebets war. Er war ein Mann des Gebets. Er hat gebetet. Die Evangelien berichten uns oft, dass er sich in den frühen Morgenstunden zurückgezogen hat, nachdem er die ganze Nacht durchgearbeitet hat. Er hat sich nicht schlafen gelegt, sondern er ist aufgestanden. Das heißt, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und er ging hin an einen öden Ort und betete dort, Markus 1, Vers 35. Jesus betete die ganze Nacht hindurch, als er dann am nächsten Tag von seiner großen Jüngerschar 12 davon auswählte, damit sie sein Apostel seien. Das lesen wir in Lukas 6, die Verse 12 bis 13. Jesus, der ja Gott war, aber als Mensch abhängig war von Gott, verbrachte die ganze Nacht hindurch im Gebet, um von Gott Weisung zu empfangen, wer von diesen vielen Jüngern sollen diese 12 Jünger sein, die später Apostel werden sollen und die Welt auf den Kopf stellen müssen. Wenn schon Jesus, der Gott offenbart im Fleisch ist, betete, wie viel mehr wir. Wenn schon Jesus, der ohne Sünde war, dennoch die Gegenwart Gottes brauchte und suchte im Gebet, wie viel mehr wir, die wir Sünder sind. Wie viel mehr brauchen wir das Gebet? Und wollen wir als Christen nicht unserem Herrn Jesus ähnlicher werden? Wir lesen 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Also wir sind schuldig, in allem so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist, also auch in seinem Gebetsleben. Wir wollen Christus ähnlicher werden, nicht nur in seinen Eigenschaften, nicht nur in seinem Wesen, sondern auch in dem, wie er gelebt hat. Also beten wir, wenn wir beten, dann ist es ein Bild dessen, was Christus auf der Erde getan hat. Wir werden ihm ähnlicher, wenn wir beten. Wir sollten wie Jesus uns immer wieder losreißen von dem Trubel des Alltags und öde Gegenden aufsuchen, um alleine zu sein mit Gott. Auch wir sollten Gottes Gegenwart immer wieder suchen und von ihm Weisungen erbeten für unser Leben. Wenn wir diese Dinge tun, dann sind wir unserem Herrn Jesus Christus ähnlich. Also viertens, wir sollten beten, weil Jesus gebetet hat. Ein fünfter Grund, wir sollen beten, damit wir nicht in Versuchung fallen. Wir sollen beten, damit wir nicht in Versuchung fallen. Auf diesen Aspekt geht Jesus sehr eindringlich ein, als er selbst im Garten Gethsemane war, um zu beten. Und dort sagte er dann zu seinen drei Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Matthäus 26, Vers 41. Jesus selbst wachte und betete in diesem Augenblick, weil die größte Versuchung vor ihm stand. Er war im Begriff, den Kelch des Zornes seines Vaters zu trinken bis auf den letzten Tropfen, um damit Sühnung zu erwirken für die Sünden seines Volkes. Das war eine große Stunde der Versuchung, die über ihn kam. Und deswegen betete er, Herr, wenn es dir gefällt, so nimm den Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber er betete, er wachte, damit er nicht in Versuchung fällt. Und so geht er zu seinen Jüngern und sagt ihnen dasselbe. Und was taten sie? Sie beteten nicht und sie wachten nicht, sie schliefen. Was passierte mit ihnen? Sie fielen in Versuchung. Alle sind geflohen aus dem Garten. Petrus später sogar hat Jesus verleugnet unter Fluchen. Sie haben nicht gebetet, sie haben nicht gewacht, sie sind in Versuchung gefallen. Jesus hat gebetet, er hat gewacht, er ist ohne Sünde geblieben. Ein wesentlicher Faktor, lieber Bruder, liebe Schwester, um gegen Sünde siegreich anzukämpfen und nicht in Versuchung zu fallen, ist zu wachen und zu beten. Wachend zu beten. Wachend zu beten bedeutet, zu wissen, in welchen Bereichen du oft fällst. Zu wissen, in welchen Bereichen du dich schnell reizen lässt. Zu wissen, wo der Satan dich oft angreift und wo dein Fleisch oft schwach ist. Es bedeutet, eine realistische und biblische Selbsteinschätzung zu haben und genau für all diese Dinge beständig zu beten. Wieso? Weil du kennst all die Anfeinden, du kennst all die Versuche, du kennst all die Schwierigkeiten. Du gehst ins Gebet, bringst diese Dinge vor Gott, du wachst über deine eigene Seele und betest, dass Gott dir in diesen Dingen beisteht. Und wenn wir diese Dinge tun, ist es eine Garantie dafür, dass wir in den Versuchungen standhaft bleiben können. Du wirst den Beistand Gottes erleben, du wirst die Hilfe Gottes erleben, du wirst die Kraft Gottes erleben. Wir müssen uns, liebe Geschwister, selbst eingestehen, dass wir oft schwach sind, dass wir unfähig sind, auch nur einen einzigen Schritt zu gehen, ohne zu sündigen. Nicht nur einen einzigen Gedanken zu denken, ohne zu sündigen. Und Geschwister, wir müssen uns bewusst machen, dass wir auf feindlichem Gebiet sind. Ja, die Erde ist des Herrn und Christus ist König und er regiert. Aber der Fürst dieser Welt, der Satan, er regiert hier auch noch. Wir sind auf feindlichem Gebiet und er setzt alles daran, dich und mich zu Fall zu bringen. Und wenn er es nicht schafft, dann ist es unser Fleisch, das uns zu Fall bringt, und deswegen müssen wir beten. Es ist ein Kampf gegen unser eigenes Fleisch, gegen unsere sündhaften Begierden, in denen wir uns befinden. Für diese Dinge nicht zu beten, bedeutet, uns dem Feind schutzlos auszuliefern. Für diese Dinge nicht zu beten, bedeutet, unsere Waffen niederzulegen, mitten auf feindlichem Gebiet und nur noch darauf zu warten, niedergestreckt zu werden. Das ist das Bild, wenn du nicht betest. Du wirst fallen. Ich werde fallen. Wenn wir aber ins Gebet gehen, dann wird uns der Helm des Heils angelegt. Dann wird uns der Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt. Dann werden wir das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, in die Hand nehmen. Und dann werden wir siegreich beten. Deswegen will ich dich ermutigen. Wenn es dir eine Hilfe ist, schreib dir die Dinge auf, in denen du fällst. Schreib dir die Dinge auf, die dich belasten. Schreib dir die Sünden auf, mit denen du kämpfst. Und im besten Fall schreib dir zu diesen Dingen noch Bibelstellen auf, die dir helfen im Kampf gegen diese Sünden und Anfechtungen. Und gebrauche diese Bibelstellen im Gebet als das Schwert des Geistes, um diese Dinge zu töten. Wache und bete. Wir müssen beten, sonst fallen wir. Ein sechster Grund, wieso wir beten sollen. Wir sollen beten, um in der Heiligung zu wachsen. Das Gebet, also die Gemeinschaft mit Gott, ist eins der Mittel, das Gott uns gegeben hat, um uns von unseren Sünden zu befreien. Davor ging es eher um den Kampf, nicht zu fallen. Jetzt geht es darum, befreit zu werden von gewissen Sünden. Das Gebet hat eine heiligende, eine läuternde, eine reinigende und waschende Wirkung auf den Gläubigen. Denn während wir in der Gegenwart Gottes sind und Gemeinschaft mit Gott haben, werden sich sein Wesen und seine Eigenschaften auf uns übertragen. Je mehr wir Gott im Gebet erblicken, umso mehr werden wir in sein Bild umgestaltet werden. Und ich stütze mich hier auf die Begebenheit von Mose auf dem Berg Sinai. Als Mose mit Gott auf dem Berg Sinai war und mit ihm Gemeinschaft hatte 40 Tage, und als er runterkam, lesen wir in 2. Mose 34, Vers 29, und es geschah, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die zwei Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlt, und jetzt wieso? Weil er mit ihm geredet hat. Die Haut seines Angesichts strahlte, weil Gott mit Mose geredet hat, weil Mose mit Gott geredet hat. Und als er zu dem Volk kam, leuchtete sein Angesicht, und das, er selber merkte es nicht, das Volk aber sah es und sie fürchteten sich, sodass er sich bedecken musste mit einer Decke, wenn er mit ihnen redete. Und genau auf diese Situation bezieht sich Paulus nun in 2. Korinther 3 und sagt, dass die Juden bis heute noch, vor 2000 Jahren, aber immer noch heute, bis heute noch eine Decke vor ihrem Angesicht haben und die Herrlichkeit Gottes in Christus nicht sehen können, wegen dieser Decke. Aber dann sagt er zu dir und mir, zu uns als Gläubigen, in 2. Korinther 3, Vers 18, dass wir nun mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Wir können nun die Herrlichkeit Gottes erblicken, durch den Heiligen Geist, der uns die Augen dafür öffnet, in der Person von Jesus Christus. Und dieses Erblicken seiner Herrlichkeit in unseren Gebeten und im Studium des Wortes Gottes wird uns verwandeln in die Herrlichkeit von ihm, in das Bild von ihm. So wie Mose damals leuchtete, so wird es auch auf uns übertragen, wenn wir Christus schauen im Gebet, wenn wir beten. Und wenn wir teilweise unsere Sünden bekennen und sagen, Herr, ich bin oft so ungeduldig und lieblos. Und dann führt uns der Geist Gottes und zeigt uns Jesus auf, wie er langmütig und langsam zum Zorn ist und voller Liebe und Geduld und Freundlichkeit. Und wir fangen an zu beten durch den Geist, Herr, mach mich wie Jesus. Verstehen wir, wir werden im Gebet durch den Geist Gottes zu den Eigenschaften Gottes geführt. Und ich bin kein Charismatiker, aber ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes, der das Wort von ihm selbst, das er gehaucht hat, in mir, in meinen Gedanken lebendig werden lässt, sodass ich die Herrlichkeit Gottes schauen darf im Wort Gottes, in meinen Gebeten, die mich letztendlich verändern werden. Und teilweise nehme ich es vielleicht gar nicht wahr, die Veränderung in meinem Leben, aber andere um mich herum nehmen die Veränderung wahr. Willst du heiliger werden? Willst du in das Bild von Jesus umgestaltet werden? Willst du dem Bild Gottes immer ähnlicher werden? Dann ist Gebet unausweichlich. Unausweichlich. Du kannst Gottes Wort studieren 10 Stunden am Tag. Ich garantiere dir und ich verspreche dir, wenn du nicht betest, wirst du nicht verändert werden. Du wirst Kopfwissen aneignen, du wirst stolz werden und überheblich werden. Aber wenn du Gottes Wort studierst und betest, dann wird eine praktische Frömmigkeit daraus entstehen. Gebet ist unerlässlich. Ein 7. Grund, wieso wir beten sollen. Wir sollen beten, damit der Friede Gottes unsere Herzen bewahrt. Gebet ist das Heilmittel, Geschwister, Gebet ist das Heilmittel für unsere aufgescheuchten Seelen. Für unsere unruhigen Seelen. Gott hat uns das Gebet gegeben, damit wir unsere Herzen vor Gott ausschütten, sodass er dann im Gebet unsere Herzen in seine Ruhe bringt. Das ist, was Paulus sagt in Philipper 4, Vers 6 bis 7. Seid um nichts besorgt. Wirklich, Paulus? Meine Kinder gehen auf krummen Wegen. Ich verliere meinen Arbeitsplatz. Die Welt geht um mich herum zugrunde. Auf der Schule werde ich gemobbt. Ich soll mich um nichts, sorgt euch um nichts. Was sollen wir sonst machen? Sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Was passiert dann? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Das Wort besorgt, hier in diesem Vers, beschreibt, wie jemand in verschiedene Richtungen hin und her gezogen wird. Also anstatt zu Gott zu kommen, werden unsere Sorgen uns von Gott wegziehen. Unsere Sorgen werden uns hin und her reißen. Und wir kommen nicht zur Ruhe. Unsere Sorgen werden uns in unruhige Zeiten bringen. Doch Gott will nicht, dass wir von ihm weggezogen werden. Gott will nicht, dass wir uns Sorgen machen. Gott will, dass wir in ihm zur Ruhe kommen. Und hier ist die Rede von dem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Also Frieden zu haben bedeutet in gewisser Weise Ruhe und Gelassenheit zu empfinden. Doch einen Frieden zu haben, der allen Verstand übersteigt, bedeutet in Situationen, die jeden normalen Menschen überfordern würden und vielleicht sogar verrückt machen würden, ruhig und gelassen zu sein. Sodass man sogar mit dem Verstand nicht begreifen und mit den Worten nicht erklären kann, wieso kann ich eigentlich gerade so ruhig bleiben. Und wie kommen wir dahin zu diesem Frieden, der unseren Verstand übersteigt? Durch Gebet. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen, Danksagen oder Anliegen vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes euren Herz und euren Verstand bewahren in Christus Jesus. Das bedeutet, wir werden nichts tun, was entgegen seinem Willen und seinem Wort steht, sondern Gott wird uns in solch einer Weise bewahren, dass wir an Christus festhalten, dass wir nicht von ihm abfallen, dass wir nicht gegen ihn sündigen, so wie Hiob, dass er standhaft geblieben ist, selbst wo ihm alles genommen worden ist. Bist du besorgt, lieber Bruder, liebe Schwester? Ich weiß, dass du besorgt bist. Mancherlei Dinge. Reißen dich mancherlei Dinge von Gott weg und hin und her, wie ein Tennisball hin und her geschossen wird und du bist unruhig, du kommst einfach nicht zur Ruhe. Lass mich dich ganz liebevoll, aber auch ernstlich fragen, betest du? Betest du? Wenn du beginnst zu beten, und zwar wie es Paulus gesagt hat, mit Danksagung, du kommst ins Gebet, trotz all der Sorgen, und du dankst Gott für all die Gnadenerweise, die er dir gegeben hat bisher, und dann beginnst du all deine Sorgen vor ihn auszubreiten, er wird dir zeigen, dass er souverän ist, er wird dir zeigen, dass er herrscht, er wird dir seine große Macht zeigen, und er wird dein Herz in ihm zur Ruhe bringen. Und so, bete doch bitte. Hör auf, diese Lasten mit dir herumzutragen, sondern fang an, für diese Dinge zu beten und er wird dir einen Frieden geben, der dich erfüllen wird. Der dich erfüllen wird. Und so kommen wir zum achten und zum letzten Grund, wieso wir beten sollen. Wir sollen beten, um dadurch die weltweite Mission zu fördern. Wir sollen beten, um dadurch die weltweite Mission zu fördern. Wisst ihr, Gott gebraucht Missionare und Prediger, um sein Evangelium bis ans Ende der Welt zu bringen. Doch Gott fordert dich und mich auf, für solche Missionare zu beten. Er, Jesus, sprach aber zu ihnen, zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Lukas 10, Vers 2. Es ist ein Imperativ, ein Befehl. So viel Arbeit, so viel zu tun, so viele Nationen, so viele Menschen, so viele Länder, so viele Kontinente, so viele Städte und so wenige Arbeiter. Willst du die weltweite Mission fördern? Bete. Bete für Arbeiter. Du hast nicht viel Geld, um die Mission zu unterstützen, kein Problem. Geh in dein Kämmerlein auf die Knie und bete. Du bist selbst, aus welchen Gründen auch immer, nicht fähig selber zu gehen, kein Problem. Geh in dein Kämmerlein und bete. In deinem Kämmerlein betreibst du Mission. Glauben wir nicht, dass wenn Jesus uns auffordert, dafür zu beten, dass er uns hören wird? Wir haben es letzte Mal gelernt. Wir sollen in seinem Willen beten. Was ist denn sein Wille? Wir sollen für Arbeiter beten. Wenn wir für Arbeiter beten, entspricht es dem Willen Gottes und Gott wird Arbeiter senden. Gott wird Arbeiter senden. Das ist der Grund, wieso wir Mittwoch für Arbeiter beten. Wieso wir oft am Sonntag für Arbeiter beten. Weil es sein Wille ist. Und du und ich, wir würden gut daran tun, regelmäßig für einzelne Länder zu beten. Für China zu beten, sende Arbeiter nach China. Für Peru und Südamerika zu beten, sende Arbeiter nach Südamerika. Sende Arbeiter nach Afghanistan. Sende Arbeiter in den Osten, Westen, Süden und Norden Deutschlands. Sende Arbeiter, Herr, du hast gesagt, ich bete, Herr, sende Arbeiter. Beschäftige dich mit Statistiken über evangelikale Christen auf der Welt. Und fang an zu beten. diesen missionarischen Aspekt des Gebets hat Paulus auch dort im Blick, wenn er an Timotheus schreibt, dass vor allen Dingen, Geschwister, hört ihr das? Vor allen Dingen Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen getan werden. Für was? Für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Und dann beschreibt er in gewisser Weise noch detaillierter, wieso wir für alle Menschen und Könige und Obrigkeiten beten sollen. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 1. 2, Vers 1 und 3 bis 4. Gott will, dass sein Evangelium zu allen Menschen kommt, bis ans Ende der Erde. Und was sagt Paulus hier? Was sollen wir tun? Sendet Dutzende Leute aus? Er sagt, betet vor allen Dingen. Und Geschwister, und das ist mir wichtig, hört mir bitte gut zu. Paulus schreibt hier an Timotheus, der in Ephesus in der Gemeinde war. Und Paulus sagt hier, dass in der Gemeinde vor allen Dingen Gebete dargebracht werden für alle Menschen, weil Gott will, dass alle gerettet werden. Das bedeutet, wir sollen in unserem privaten Kämmerlein für die weltweite Mission beten, aber hier werden wir als Gemeinde aufgefordert, im Rahmen der Gemeinde für eine weltweite Mission zu beten. Und ich preise den Herrn, dass wir eine Gemeinde sind, die am Mittwoch gut besucht ist, um zu beten. Aber manche von euch kommen nicht am Mittwoch, um zu beten. Und ich weiß, dass manche von euch gute Gründe haben, wieso sie nicht kommen. Und ich greife dich nicht an. Aber ich greife dich an, der du am Mittwoch nicht kommst, obwohl du keinen guten Grund hast. Das ist ein Befehl. Es ist ein Befehl von unserem lebendigen Gott, dass wir als Gemeinde für die weltweite Mission beten sollen. Deswegen kommt am Mittwoch zu den Gebeten. Dadurch betreiben wir effektiv Mission, ohne direkt an der Front zu stehen. So konnten wir diese 8 Gründe betrachten und wie gesagt, es gibt weitaus mehr Gründe, wieso wir beten sollen, aber mir schien, dass diese 8 Gründe doch sehr zentral und wichtig sind, wieso wir beten sollen. Wir sollen beten, weil Gott es uns angeordnet hat und weil Gott von uns erbeten und angebetet werden will und weil Jesus gebetet hat. Zudem sollen wir beten, damit wir dadurch bewahrt werden, in Sünde zu fallen und in der Heiligung zu wachsen. Und wir sollen beten, damit dadurch der Friede Gottes unsere Herzen bewahrt und sein Reich sich auf dieser Erde ausbreitet. So will ich dich ermutigen, lieber Bruder, liebe Schwester, wir werden, so Gott will, und sich meinen Studien nichts ändern wird, in der nächsten Predigt näher darauf eingehen, wie du jetzt praktisch ein Gebetsleben kultivieren kannst. Aber ich will dich jetzt hier abschließend ermutigen, langsam, aber sicher ein Gebetsleben zu kultivieren, wenn du noch keins hast. Beginne langsam damit, dir festgesetzte Zeiten am Tag freizuschaufeln, wo du betest. Am besten morgens, bevor du auf die Arbeit oder in die Schule gehst oder bevor die Kinder aufwachen, nimm dir Zeit, um zu beten. Beginne deine Gebete, indem du dich daran erinnerst, dass du durch das Blut Jesu und in der Hilfe des Geistes zu Gott kommen kannst. Bitte Gott darum, dass er dir seinen Geist gibt, damit er dich leitet in seinen Gebeten und fange deine Gebete damit an, Gott dafür zu preisen, wer er ist und was er getan hat und was er tut. Und fahre fort damit, deine Anfechtungen, deine Schwäche, deine Kämpfe, deine Nöte und Sorgen vor Gott auszubreiten, damit sein Friede über dich komme. Und bete zudem für Arbeiter in der Ernte, dass Gott Arbeiter aussendet und sein Reich dadurch ausgebreitet wird. Und ich garantiere dir, dass Gott dir in deinen Gebeten helfen wird, dass du seine Nähe genießen wirst und dass du Freude haben wirst zu beten. Gott segne uns und Gott mache uns alle zu Betern. Amen.